Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm: Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Und sie fragten: Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte: Hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten. Die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Herr, wir bitten dich, segne du jetzt alles Reden und alles Hören. Sprich du durch deinen Heiligen Geist zu uns in unseren Herzen und erbaue uns. Amen. Dürfte ich gerne wieder setzen. Zu meiner heutigen Predigt habe ich euch insgesamt drei Bilder mitgebracht. Das erste seht ihr schon. Die anderen beiden werden wir dann stückweise entdecken. Wie es bei dieser tragischen Geschichte von der Gefangennahme Jesu zugegangen ist. Der Kuss ist das erste Bild, der erste Gedanke, der mir da in den Sinn kommt. Es ist Abend. Jesus feiert im engsten Kreis mit seinen 12 Jüngern das traditionelle Passafest. Dort erinnert man sich an Gottes Hilfe damals in Israel, dass das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei gewesen ist, als sie dort gefangen waren. Daran erinnert man sich bei diesem Essen, dass Gott sein Volk befreit hat. Und nach dem Essen geht Jesus dann hinaus mit seinen Jüngern an die frische Luft und gelangt in den Garten Gethsemane beim Ölberg. Und dort zieht sich Jesus für eine Weile zum Gebet zurück. Er fordert auch seine Jünger auf, dass sie beten sollen, aber sie werden vom Schlaf übermannt. Sie schnarchen, statt zu beten. Und Jesus weckt sie auf. Das passiert direkt vor unserem Predigttext. Und fragt sie: Was schlaft ihr denn? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Und dann taucht auch schon Judas auf. Mit der schwer bewaffneten Schar an Männern, die der Hohepriester aus Jerusalem geschickt hat. Und es folgt jener berühmte Kuss, der sogar in unseren Sprachwortschatz übernommen worden ist als der Judaskuss, der Kuss des Verrats. Der Kuss eigentlich als ein Zeichen dafür, dass man jemanden mag, dass man ihm Zuneigung ausdrückt. Der wurde im nächtlichen Halbdunkel zu einem Signal, welche dieser Gestalten in der Finsternis denn jetzt dieser Jesus ist, der gesucht ist und der gefangen werden soll. Ein Begrüßungsritual wird zu einem heimtückischen Verrat. Die Geste der Liebe wird missbraucht. Jesus in diesem Moment beginnt seinen Weg in die große Bedrängnis. Und die brennende Frage, die da vielleicht sein könnte, ist: Warum? Warum macht Judas das? Welches Motiv hat er denn? Warum ist es ausgerechnet einer der 12, einer der engsten Freunde von Jesus? Wusste Judas, was er da getan hat? Und welche schrecklichen Folgen das für seinen Freund haben würde. Ich bin mir sicher, die Jünger waren geschockt und fassungslos. Und ähnlich erleben wir das vielleicht heute auch, wenn wir uns verraten fühlen, wenn eine vertraute Person sich plötzlich abwendet und einem plötzlich in den Rücken fällt. Ein Partner, bei dem sich herausgestellt hat, dass er untreu gewesen ist, dass er einen betrogen hat. Auch da begegnet uns die quälende Frage: Warum? Und das Entsetzen und die Fassungslosigkeit, weil man es nicht begreifen kann, wie es dazu kommt. Ich frage mich, wie gehen wir heute mit diesem Judas, mit dem Verräter um? Was bedeutet dieser Judas? In der Vergangenheit wurde Judas gelesen als der Inbegriff eines Juden. Der ist verräterisch, der ist geldgierig. Immerhin hat er 30 Silberstücke als Belohnung für seinen Verrat eingeheimst. Aber so eine antisemitische Lesart, wo man sagt, ja, ist eh klar, das war ein Jude, der macht das einfach, der ist gemein und vor Juden muss man sich auch heute in Acht nehmen. Solch eine Lesart, glaube ich, hat überhaupt nichts verloren, weil es widerspricht einerseits dem Text und es andererseits auch so einfach daneben. Es macht keinen Sinn, weil nicht nur dieser Judas ist Jude, sondern alle anderen 11 Jünger auch und Jesus selbst auch. Also da jetzt etwas Judenfeindliches auf den Judas reinzulesen, ist zwar in der Kirchengeschichte passiert, aber davon sollte man sich distanzieren. Es macht auch keinen Sinn, wenn man schaut, wie es bei diesem Judas weitergegangen ist. In Matthäus Evangelium, da wird berichtet, dass der Judas, als er dann checkt, dass Jesus getötet werden soll, dass er es in irgendeiner Art und Weise auch bereut hat. Denn das Geld, das er durch den Verrat erlangt hat, das will er zurückbringen zu den obersten Priestern. Er will den Deal rückgängig machen, aber es wird nicht gestattet. Das Geld wollte er nicht behalten und er wirft es in den Tempel und er hängt sich anschließend. Also irgendwie, wenn man diesem Judas Geld als oberstes Motiv anhängen will, dann ergibt das alles keinen Sinn. Es bleibt schlussendlich irgendwie so dieses Fassungslose. Warum macht er das? Eine Fassungslosigkeit, auf die es menschlich gesehen keine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt. Also wenn es nicht diese Sache ist, die wir vom Judas lernen können oder die wir heute anwenden können, dann gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Man könnte sagen, wir versuchen ganz wachsam zu sein, jeder Einzelne von uns in seinem Leben, im Alltag, und überlegt sich, wer in meinem Umfeld könnte denn ein Judas sein, der mich verrät. Bloß nicht zu viel vertrauen, weil ich könnte ja verraten werden. Das wäre möglich, aber irgendwie auch schade, wenn man alles immer mit Misstrauen begutachtet und alle Freundschaften daraufhin überprüft, ob denn das ein Verräter sein könnte. Viel spannender finde ich einen letzten Zugang, nämlich einer, der nicht mit dem Finger auf den anderen zeigt und fragt, bist du's, sondern derjenige, der den Finger auf sich zeigt und sich fragt, bin's ich womöglich? Denn als Jesus bei diesem Abendessen gesessen ist mit seinen Jüngern und die gerade festlich gespeist haben und in Erinnerungen geschwelgt sind, da versaut Jesus die Atmosphäre ein bisschen, indem er sagt, übrigens, einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger haben sich gefragt, Herr, ich doch nicht etwa, bin's ich? Abgesehen davon, dass die Stimmung an dem Moment wahrscheinlich im Keller war, fragt sich plötzlich jeder der Jünger, ob er Jesus verraten würde, was es dazu brauchen würde, Jesus zu verraten. Würde er oder würde ich wieder eigene Wege gehen, anstatt Jesus nachzufolgen? Wenn man ein bisschen spekuliert über den Werdegang von Judas, dann könnte man ihm unterstellen, dass es da so eine Bewegung gegeben hat. Am Anfang, als er gerufen worden ist, Jünger zu sein, da war die Begeisterung da. Da war die Freude darüber, zu einem auserwählten Kern dazuzugehören, zu einer Bewegung, die jetzt gerade richtig Fahrt aufnimmt, wo sich was verändert in der Welt. Aber dann hat vielleicht irgendwann Ernüchterung eingesetzt. Es geht zu langsam voran. Jesus verfolgt andere Ziele, als er sich selbst erhofft hat. Und es menschelt sogar im Nachfolgerkreis von diesem Jesus. Da wird drum gestritten, wer denn der Größte und der Wichtigste ist. Da wird ein teures Öl dazu verwendet, dass Jesus damit geölt wird. Aber man hätte doch so viel mehr mit diesem Geld noch machen können. Vielleicht setzt da bei diesem Judas eine gewisse Entfremdung ein. Eine, die zuerst innerlich passiert, wo er sich langsam von Jesus unbemerkt entfernt. Aber dann auch öffentlich durch diesen Kuss, wo deutlich wird, da ist etwas nicht mehr da, was mal da war. Eine Vertrautheit, eine Nähe. Und ich denke, so verstehe ich auch diese Aufforderung an die Jünger. Betet, bleibt in Verbindung, damit ihr nicht in Anfechtung fällt. So stelle ich mal zu diesem Judas und seinem Kuss die Frage, die ich mir mitnehme, ist, was ist, wenn ich diesem Judas vielleicht sogar ähnlicher bin, als mir manchmal lieb ist? Steckt auch in mir ein Judas? Bin ich fähig, dass ich meine inneren Abgründe sogar hinter einem frommen, liebevollen Kuss verstecke? Zugegeben, das sind schwere Gedanken, sich zu fragen, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Kann ich auch so ein Verräter sein, zwischenmenschlich oder in Bezug auf Gott. Aber ich denke, das ist die spannendste Frage, die sich für mich aus dieser Textstelle hier an dem Moment ergibt. Ich möchte euch jetzt zum nächsten Bild mitnehmen. Das zweite Bild ist das Schwert. Denn wir lesen im Text, dass die Jünger plötzlich checken, was hier passiert, und sie reagieren. Und während einer noch fragt, Jesus, sollen wir mit dem Schwert, stürmt ein anderer schon hin, macht zwusch und schlägt einem das Ohr ab. Wir lesen an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, dass es Petrus war, der so motiviert zur Tat geschritten ist. Was nicht verwundert, denn Petrus ist oftmals derjenige, der schnell ist. Er ist schnell beim Reden, er ist schnell beim Denken und er schreitet auch schnell zur Tat, bevor die Frage noch gestellt und beantwortet war. Und er hat Fakten geschaffen, bevor er überhaupt wusste, ob das dran ist. Ich bin kein Profi, wenn es um Schwertkampf geht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich im Halbdunkeln mit einem Schwert jemanden das Ohr abschlage, dann habe ich nicht das Ohr treffen wollen, sondern vielleicht auch den Kopf oder irgendwas dergleichen. Also dieser Petrus war sehr motiviert bei der Sache. Und auch hier kann man fragen, was treibt denn Petrus an? Vielleicht ist es die Wut über den Verräter Judas. Vielleicht hat er aber auch noch im Ohr, was Jesus ihm an diesem Abend noch gesagt hat. Denn nach dieser allgemeinen Ansage, wo Jesus gesagt hat, einer von euch 12 wird mich verraten, hat er sich auch den Petrus nochmal zur Brust genommen und hat gesagt, du wirst mich verleugnen und im Stich lassen. Und vielleicht hat er das noch im Ohr und denkt sich, jetzt ist der Moment, wo ich mich beweisen kann und zeigen kann, ich stehe voll hinter Jesus, ich verleugne den nicht. Ich bin bereit, bis zum Tod für ihn zu kämpfen. Egal wie aussichtslos die Lage ist, Angriff ist die beste Verteidigung und zack, los geht's. Bevor die Situation in einem richtig handfesten Kampf eskaliert, schreitet aber Jesus ein. Er verbietet seinen Jüngern die Waffengewalt, um Jesus zu verteidigen. Wenn Jesus Gott ist, dann braucht er das nicht, dass er mit Waffen verteidigt wird. Die Sache von Jesus, seine frohe Botschaft, die sich auch in seinem Leben praktisch zeigt, die wird nicht durch militärische Waffengewalt vorangetrieben. Und ich denke, das ist ganz wichtig hier zu sehen, denn auch hier hat die Kirche in der Vergangenheit große Fehler gemacht. Es gab Päpste, die aufgerufen haben dazu, dass zum Wohl der Ungläubigen sie gefoltert werden sollen. Das passt nicht zusammen. Jesus will die Herzen treffen, aber nicht mit einem Schwert, sondern mit seiner Liebe, die in das Herz hineingeht. Und ich denke, das zeigt er auch recht deutlich an der Art und Weise, wie er mit diesem verwundeten Soldaten umgeht. Der verwundete Soldat, einer derjenigen, die ihn gleich verhaften werden, den hat Jesus geheilt. Die Liebe von Jesus gilt selbst für die, die ihm feindlich gegenüber eingestellt sind. Jesus lässt sich verhaften. Und die Jünger, die im einen Moment noch das Schwert schwingen wollen und bereit sind, bis auf den Tod zu kämpfen, die beginnen plötzlich zu fliehen. Einer wurde dabei sogar zum Flitzer, würde man heute sagen. Der kam wortwörtlich mit dem nackten Leben davon, denn im Markus-Evangelium lesen wir davon, dass einer wohl nur festgehalten worden ist an seinem Gewand und da hat er sich dann rausgeschält und ist davongelaufen. Mit dem nackten Leben davonkommen, obwohl man vorher noch sagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Und das ist das, was mich an der Sache mit dem Schwert bewegt. Es ist die Tatsache, dass sie bereit sind, im physischen Kampf alles aufzugeben, das sagen sie zumindest. Da sind sie bereit zu leiden und zu sterben. Aber kampflos leiden, mit Jesus einfach mitgehen, wenn er verhaftet wird, das fällt ihnen allen schwer. Ein Jünger hat Jesus verraten, 11 haben ihn beim Schwert schlussendlich im Stich gelassen, weil sie nicht bereit waren zum Nichtkampf. Petrus wird kurz darauf dann sogar sagen, ich kenne diesen Jesus nicht einmal. Jesus ruft uns nicht zum Schwertkampf, aber er ruft seine Nachfolger zu einer Art Kampf. Er fordert sie heraus, dass sie ihr Kreuz auf sich nehmen. Das bedeutet zum Teil innere Kämpfe, dass man darum ringt, die richtigen Prioritäten im Leben zu finden. Das kann auch bedeuten, dass man mit Zweifeln kämpft und ringt. Oder dass man Krankheiten erleidet und es da keine Lösung dafür gibt. All das könnte zum Anlass werden, sich von Jesus abzuwenden. Oder eine Chance, um trotzdem an der Seite von Jesus zu bleiben. Die Ernsthaftigkeit der Nachfolge, und das finde ich, zeigt sich an dieser Stelle mit dem Schwert so schön, entscheidet sich nicht an dem Schwert und dem physischen Kampf, sondern darum, wie man ohne Schwert trotzdem auch Kämpfe in seinem Leben für Jesus, für seinen Glauben auskämpft. Ich habe euch noch ein letztes Bild mitgebracht. Es ist dieses Bild. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Es ist von einem CD-Cover ausgeliehen, von Tom Happel. Es steht normalerweise drüber vollbracht. Und einfach mal die Frage an euch, was seht ihr in dem Bild? Wie würdet ihr dieses Bild deuten? Ja, zweierlei Kronen, eine umgedreht und einmal die Dornenkrone. Ein Herz. Ja, okay, durch die Bögen oben, mitten in der Dornenkrone drinnen, ein Herz. Cool, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Die Absage von Macht. Ja, okay, das Meer drumherum. Aha. Ja, ich habe auch die zwei Kronen gesehen, ich meine, ist auch sehr, sehr offensichtlich, aber so einmal die Dornenkrone, da sehe ich ganz stark das Leid drinnen und in dieser zweiten Krone, das interpretiere ich so ein bisschen als Schatten, der schon vorausgeworfen wird, ein Schatten von einer herrlichen Krone und irgendwie beides, dieses Leid und die Herrlichkeit, sehe ich schon in diesem Bild drinnen und das ist auch das, was ich an Jesus und seinem Handeln im weiteren Verlauf sehe oder entdecke oder was mich bewegt hat. Denn in diesem letzten Bild verschmilzt beides, dieses Leidvolle und gleichzeitig auch das Souveräne, wie Jesus trotz allem, trotz seinem Leid oder gerade in seinem Leid noch souverän als König, als Herrscher auftritt. Das sehen wir zum einen darin, oder haben wir schon gesehen, dass Jesus das Ohr, das Abgeschlagene, wieder geheilt hat. Und das Zweite, wo ich finde, wo so eine souveräne Art von Jesus sichtbar wird, ist in der Art und Weise, wie er die Soldaten hinterfragt. Er hinterfragt sie, warum sie mit Waffen bis an die Zähne bewaffnet auf ihn kommen und ihn behandeln wie einen gefährlichen Schwerverbrecher. Wenn Jesus so gefährlich gewesen wäre, wie sie da jetzt tun, dass sie da mit einer halben Armee anrücken, warum haben sie diese Gefahr nicht mitten im Tempel schon gebannt? Wenn er so gefährlich wäre, warum nutzen sie nicht die erstbeste Möglichkeit, sondern suchen das Dunkel von einem abgeschiedenen Ort und machen dort Dinge, von der die Öffentlichkeit nichts mitkriegt? Und er deutet dieses Tun der Menschen an. Er sagt, das sind finstere Machenschaften am Wirken. Dort, wo im Verborgenen, im Schutz der Finsternis Dinge gemacht werden, über die man sich öffentlich nicht drüber wagt. Und er spricht davon, dass die Finsternis ihre Herrschaft beginnt anzutreten und Macht auszuüben. Man könnte sagen, die Finsternis streckt ihre Finger aus, um Jesus, dem Licht der Welt, das Licht auszuknipsen. Dass Finsternis, Tod und Sünde nicht das letzte Wort sind, das haben wir erst an Ostermorgen bildhaft vor Augen, als Jesus wieder aufersteht. Aber bis dahin ist es noch ein langer, leidvoller Weg für Jesus, eben diese Dornenkrone. Und ich habe mich gefragt, wie macht Jesus das? Wie hält Jesus diese Spannung aus, zu wissen, dass sein Leidensweg jetzt beginnt? Zu wissen, dass er mit einem Fingerschnipser das Problem lösen könnte, indem seine Widersacher einfach zu Staub zerfallen? Wie schafft er es, sich in dieser Situation trotzdem dafür zu entscheiden, dass er seinen Feind heilt? Woher nimmt er die Kraft? Und ich denke, die Antwort finden wir in diesem Gebet, das Jesus im Garten Gethsemane gesprochen hat. Da ringt er sich direkt richtig durch. Da spricht er zu Gott, Herr, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dann lass diesen Kelch mit dem Leid an mir vorübergehen. Und am Ende landet er bei der Aussage, die wir allen Vater unser immer wieder beten. Dein Wille geschehe. Und das ist ein so intensives Ringen, dass er direkt dabei geschwitzt hat. Da ist davon die Rede, dass im Schweiß wie Blut vom Körper getropft ist und den Erdboden benetzt hat. Beten und schwitzen sind keine Worte, die man so oft in Verbindung bringt. Also wenn ich es in meinem Leben beobachte, dann stelle ich fest, abends bin ich müde und da geht es mir eher wie den Jüngern, da bin ich eher bedroht vom Einschlafen als vom Schwitzen. Und auch untertags ist es manchmal eine Herausforderung, sich aufs Gebet zu konzentrieren. Jesus' Gebet im Garten zeugt davon, dass sich Jesus bewusst gewesen ist, was auf ihn zukommt, dass es nicht leicht sein wird. Und dass Jesus diesen Leidensweg trotzdem gegangen ist, zeigt, wie wichtig ein ernsthaftes Gebet ist, wo man sich innerlich an Gott ausrichtet, sich vergewissert, dass Gott einem nicht im Stich lässt. Und wenn wir dann an die Kreuzigung von Jesus denken, als er den Psalm 22 betet und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann merken wir, dass selbst diese Gewissheit, dass Gott einen nicht im Stich lässt, manchmal hart auf die Probe gestellt werden kann. Wiederum Ostern, wo wir sehen, der Beweis, der lebendige Beweis an Jesus, dass Gott nicht im Stich gelassen hat. Aber am Kreuz fühlt es sich erstmal anders an. Wie schwer kann Leid sein? Wie schmerzhaft diese Dornenkrone? Was kann ein Mensch alles aushalten und ertragen? Vielleicht fallen euch Situationen aus eurem Leben ein oder Menschen aus eurem Umfeld, wo ihr genau euch diese Frage erstellt, wo jemand vielleicht verraten worden ist, im Stich gelassen worden ist, das Gefühl hat, von Gott verlassen zu sein. Vielleicht kommt euch dann manchmal auch die Frage, gibt es denn etwas in dieser Welt, worauf wirklich noch Verlass ist? Eine Person, auf die Verlass ist in dieser Passionsgeschichte von Jesus, habe ich gefunden. Ich habe mir die Frage gestellt, wer steht denn eigentlich treu zu Jesus? Und nach längerem Überlegen ist mir das bewusst geworden, es gibt eigentlich nur eine Person, die zweifellos treu zu Jesus steht. Und es ist Jesus selbst. Er ist sich selbst, seiner Sendung, seiner göttlichen Sendung und seiner göttlichen Mission treu. Oder wie ich zu dieser Lösung für mich gekommen bin, war die Frage, wann zeigt ein Mensch eigentlich sein wahres Gesicht? Weil manchmal sagt man ja, dass man das wahre Gesicht von einem Menschen in einer Krise sieht. Der Grund ist der, wenn man in einer Krise ist, hat man keine Energie mehr, eine Maske oder eine Illusion von sich aufrecht zu erhalten. Da kann man nicht mehr das Wunschbild oder die perfekte Fassade bauen, die andere sehen sollen. Eine Krise bringt Menschen aus der Fassung und dann zeigen sie, wie es in dem Herzen wirklich aussieht. Ich glaube, da steckt ein Funken Wahrheit drin, aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, weil manchmal hat man ja das Gefühl, wenn ich in Not bin, dann handle ich eigentlich nicht so, wie ich wirklich bin, sondern da gibt es so diesen puren Überlebensinstinkt und dann mache ich Dinge, wo ich sage, das passt nicht zu mir. Vielleicht habt ihr eine bessere Antwort darauf, wann Menschen ihr wahres Gesicht zeigen. Ihr könnt es mir gern verraten, was ihr dazu denkt. Aber mir ist dann auch bewusst geworden über diese Frage, egal wie man es dreht und wendet, die Art, wie sich Jesus in seiner Notsituation schlägt, ist beachtlich, weil er macht keine überraschende Veränderung durch. Er ist und bleibt der Jesus, der er davor gewesen ist. Also er zeigt irgendwie durchgehend sein wahres Gesicht. Jesus lebt das, wovon er vorher gesprochen hat, was es bedeutet, seine Feinde zu lieben. Das, was er in Worten gepredigt hat, lebt er plötzlich im Moment seiner Gefangennahme in der absoluten Notsituation, wo er mit dem Rücken zur Wand steht. Er selbst bleibt sich in dieser Situation treu und das ist auch das, was ich mit einer gewissen Souveränität verbinde. Er lässt sich nicht dazu drängen, anders zu sein, als er ist. Und deswegen, finde ich, passt dieses Bild auch, dass er in diesem Leid ist trotzdem diese königliche Ader von ihm, dass er drüber steht, dass er sich nicht verbiegen lässt, dass er souverän bleibt, trotz Leid. Er bleibt sich treu und damit bleibt er auch treu zu uns Menschen. Er verfolgt treu den Weg, der ihn ans Kreuz bringen wird, wo er sterben wird, wo er das Heil für die Welt erwirken wird. Dort, wo er die Macht der Finsternis brechen wird. Und die Dornenkrone erinnert mich an beides. Jesus Leiden und seine souveräne Herrlichkeit, die sich bereits auf seinem Leidensweg zeigt. Der Kuss, das Schwert und diese Dornenkrone, das waren drei Bilder, die mich zu dieser Gefangennahme von Jesus, zu dieser Geschichte davon, die mich bewegt haben. Und auch die Frage nach der Ernsthaftigkeit der Nachfolge. Judas, der Jesus den Rücken zukehrt, die Jünger, die ihn in einem Moment der Schwäche zumindest zeitweise im Stich lassen, und Jesus, der in seiner Mission in Leid und Herrlichkeit treu bleibt bis zum Ende. Ich bete. Herr, du bist uns im Leben vorausgegangen. Wir haben es gesungen, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir sehen es in dieser Situation, als du gefangen genommen worden bist, ja, wie du dich entschieden hast, dein Leben zu leben, dass du treu stehst zu deiner Mission, wo du Menschen liebst, wo du Menschen zu dir ziehst, wo du selbst deinen Feinden Gutes tust. Herr, du siehst, wie wir manchmal in Notsituationen verzweifeln und Dinge tun, die wir vielleicht sonst nicht tun würden, wie wir versucht sind, unseren eigenen Weg zu gehen, anstatt deinem nachzufolgen. Herr, so bitte ich dich, dass du uns vorangehst und uns mitziehst, dass wir dich als treuen Begleiter an unserer Seite erleben, in schweren Stunden, genauso wie in schönen Stunden. Danke, dass du unser Herr bist, der genau versteht, wie es uns geht, weil du diesen Weg selbst gegangen bist. Amen.